Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Katja Brandes und heute stelle ich euch meinen neuesten Roman White Zone vor. Und wer meine Bücher kennt, der weiß, dass die oft an fernen Orten spielen. Also wenn ihr, das sieht man ja auch schon in Titelbildern, irgendwie Vulkane, Tiefsee, Dschungel. Und der allerneueste Roman, der spielt an dem allerfernsten und gefährlichsten Ort von allen, also außer vielleicht die Tiefsee, nämlich der Antarktis. Und wie ich dazu gekommen bin, das war ein Zufall. Und zwar habe ich mich in eine Veranstaltung reingeschmuggelt. Das war so ein Vortrag. Eigentlich war das ein Kollege meines Mannes und er hat einen Vortrag für Kollegen über seine Antarktis-Überwinterung gehalten. Und ich wollte unbedingt dabei sein und habe mich da reingeschmuggelt. Und das war so faszinierend, was der erzählt hat von diesem Kontinent, dass ich sofort eine Geschichte im Kopf hatte. Es ging wirklich zack. Und die Figuren waren auch sofort da. Ich war Feuer und Flamme. Ich habe am gleichen Abend habe ich die Handlung mir noch ausgedacht, komplett. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis ich das eigentliche Buch schreiben konnte. Ich habe es schon 2014 geschrieben. Ich war 2014 in der Antarktis. Darüber erzähle ich aber gleich noch was. Jetzt erzähle ich euch mal kurz, worum es im Roman überhaupt geht. Und zwar ist das, wie oft bei mir, ist es ein Near-Future-Thriller. Und zwar spielt er im Jahr 2030. Die Antarktis ist da ein bisschen in einer anderen Situation als heute. Heute ist die sehr, sehr streng geschützt und im Jahr 2030 ist das nicht mehr so. Das heißt, alle versuchen gerade die Rohstoffe auszubeuten. Es werden genmanipulierte blaue Eisfüchse dort gezüchtet. Pinguineier gibt es im Supermarkt zu kaufen in Argentinien. Metroidenjäger suchen nach Metroiden dort. Es gibt ein Hotel am Südpol. Und es gibt halt auch eine alte, abgefragte Antarktisstation, die noch zu gut ist, um sie abzureißen. Und dort hat man 6 kriminelle Jugendliche untergebracht. Es ist ihre letzte Chance, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Und ihr könnt euch denken, dass das nicht so ganz einfach ist. Ich lese euch einfach mal ein Stück vom Anfang vor. Ah, nee, vorher zeige ich euch noch, wie diese Antarktisstation aussieht. Mann, das hält nicht. Okay, dann halte ich es einfach in der Hand. Moment. Also, die Antarktisstation sieht heute noch so aus. Sie heißt Neumayer 3. Heute ist sie noch schön neu und sieht klasse aus. Aber das Problem ist, im Jahr 2030 ist die halt nicht mehr so neu. Jetzt zeige ich euch kurz, wo der Roman spielt. Und zwar ganz hier oben, da wo der Pfeil ist, hier an der Ecke. Und dort finden sich gerade meine Hauptfiguren ein. Eine berühmte Videobloggerin hat mich mal gefragt, wie es sich anfühlt, ein Auto mit 80 Stundenkilometern gegen eine Mauer zu fahren. Ich wünschte, ich hätte das beschreiben können. Es gibt einen Ruck, der versucht, dir die Seele rauszureißen. Alles ist Lärm. Dein Körper will fliegen, aber der Gurt umarmt dich zu fest. Schon knallt dir der Airbag ins Gesicht, wie die Faust eines Engels. Beschützt dich. Aber das ist mir in dem Moment leider nicht eingefallen. Also habe ich einfach gesagt, krass fühlt sich das an und total echt irgendwie. Als die Bloggerin mich anschaute, konnte ich genau sehen, was sie dachte. Das Mädel hat sie ja nicht mehr alle. Sie hat sich wahrscheinlich nicht gewundert, als ich mitten in ihrer nächsten Frage aufgestanden und gegangen bin. Seitdem hatte ich Zeit genug, mir eine richtige Antwort zu überlegen. Aber hier existieren keine Blogger, die mich interviewen wollen. Mauern gibt es auch keine. Und wahrscheinlich nicht mal Autos. Gerade fliegen wir über ein paar Inseln, die aussehen wie frische Sahneklumpen. Und danach ist alles weiß unter uns. Ein blendend helles Weiß. Ich krame in meinem Rucksack nach der Gletschersonnenbrille. Unser Betreuer Martin sitzt in der Twin Snowbird auf der anderen Seite des Ganges. Er lehnt sich zu mir herüber. Tja, Crash, hier auszubrechen kannst du dir sparen. Man würde deine Silhouette noch den ganzen Tag lang im Horizont sehen. Arschloch. Ich habe nicht vor, abzuhauen. Schließlich bin ich zumindest halb freiwillig hier. Eigentlich war mein Plan, mir diese ganze Frühlingsqual zu ersparen. Die Haselnusspollen, durch die meine Augen aussehen wie die eines Zombie-Kaninchens. Die blühenden Erlen, die mit Erfolg verhindern, dass ich Luft bekomme. Die Birkenpollen, die meine Nase in einen außer Kontrolle geratenen Wasserhahn verwandeln. Ich bin allergisch gegen praktisch alles, was irgendwo wächst und blüht. Zum Glück wächst hier in der Antarktis, soweit ich das überblicken kann, überhaupt nichts. Anscheinend habe ich sowas in der Art vor mich hingemurmelt. Denn der türkisch oder arabisch aussehende Typ in der Sitzreihe vor mir wendet sich um. Doch, hier gibt's zwei Blühpflanzen, aber die sind winzig. Ich bin nicht sicher, ob ich das glauben soll. Hier auf der Südhalbkugel der Erde ist im Dezember Hochsommer. Und trotzdem sieht es aus, als hätte man das Land in Styropor eingepackt. Ach, schalt doch deine Datenbrille ab, Dattelpflücker, stichelt das hübsche, blonde Mädchen, das sich auf dem Flughafen als Fee vorgestellt hat. Bis eben hat sie noch Musik gehört und mit irgendjemand gechattet. Der Typ, der nur seinen neuen Nickname weg hat, verdreht die Augen, kommt aber nicht dazu zu antworten, denn in diesem Moment gibt der ziemlich kurz geratene Lockenschopf neben mir ein eigenartiges Geräusch von sich, eine Art Japsen. Fassungslos klopft er auf der Datenbrille vor seinen Augen und auf seiner Brain Connect herum, einer Hirnschnittstelle, die aussieht wie ein großer silberner Wassertropfen an seiner Schläfe. Ich komme nicht mehr in die Cloud, angeblich kein Empfang. In diesem Moment schreit doch eins der anderen Mädchen auf. Ich habe ihren Namen vergessen. Oh Mann, was ist denn jetzt los? Es gibt's doch nicht. Schnell checke ich meinen eigenen Communicator. Auch ich bekomme keine Verbindung. Und als ich den Kopf hebe, sehe ich, dass Martin grinst. Gewöhnt euch dran, hier in der Antarktis gibt's kein Netz. Wir starren ihn an, alle sechs. Kein Netz? Das heißt, auf einen Schlag komme ich nicht mehr an meine Musik, meine Filme, meine Nachrichten. Der Lockenkopf neben mir sieht aus, als würde er gleich weinen. Vielleicht ist er zum ersten Mal in seinem Leben offline und weiß gar nicht, wie das ist. Aber in der Station haben wir doch bestimmt Empfang, oder? Fragt er hoffnungsvoll. Über Satellitentelefon, ja, aber nur eine Stunde pro Tag und Person, verkündet Martin vergnügt und krault sich den Ziegenbart. Und wenn sich jemand mies benimmt, wird ihm die Online-Zeit gestrichen. Allgemeines Aufstöhnen. Reine beschissene Schikane! Der schwarzhaarige Junge pfeffert eine Wasserflasche gegen die Cockpit-Tür. 20 Minuten Internet, weniger für Sinan, verkündet Martin. Er hat kurze, dunkle Haare und sieht nicht aus wie der typische Betreuer, sondern eher wie jemand aus dem Bahnhofsviertel. Muskeln wie eine Actionfigur, enges T-Shirt unter einer extra dicken, grünschimmernden Photosynthesejacke, Tätowierungen in allen Farben. Und zwar echte und keine von denen, die nach einem Monat wieder verschwinden. Na toll, murrt Seven, einer der anderen Jungen. Meine Fan-Community wird denken, ich sei tot. Fan-Community? Fee dreht sich zu ihm um und blickt ihn mit gerunzelter Stirn an. Dann öffnen sich ihre grünen Augen weit und ihr Lächeln würde einen Schneemann in 10 Sekunden abtauen. Hey, jetzt weiß ich, wer du bist. Du bist doch der, der fast in dieser vom Tellerwäscher zur Millionärshow gewonnen hat. Stimmt, bescheidenes Lächeln. Es war ziemlich knapp. Ich hab's bis zur 7. Runde geschafft. Ah, 7. Runde. Deswegen Seven. Fee ist schon voll dabei, mit Seven zu flirten. Wahrscheinlich, weil er passabel aussieht. Jetzt erinnere ich mich auch daran, ihn mal in einer 3D-Sendung gesehen zu haben. Warum ist er hier, wenn er doch so furchtbar berühmt ist? Irgendwann muss er Mist gebaut haben. Wie heißt du eigentlich? Wie alt bist du? Fragt der Junge neben mir und lächelt mich schüchtern an. Crash, sage ich. 17. Nee, ich meine, wie heißt du richtig? Interessiert doch eh keinen, wiegel ich ab. Sogar Martin habe ich überredet, nur diesen Namen zu benutzen. Und du? Benny, ich bin 14. Dann bist du der Jüngste hier, glaube ich. Was hast du gemacht? Eigentlich fragt man sowas ja nicht. Wenn er darüber reden will, sagt es dir sowieso. Wenn nicht, bekommst du einen Haufen Lügen serviert. Aber diesmal bin ich neugierig. Dieser Kleine sieht aus, als könne er nicht mal jemandem in den Kakao spucken, ohne sich dafür zu schämen. Er zögert. Es war so eine Art blöder Witz. Eigentlich habe ich es nicht böse gemeint. Es ist nur schlecht angekommen. Sehr schlecht. Mehr sagt er nicht. Und wir lassen es dabei. Hoffentlich ist der Kleine härter, als er aussieht. Sonst wird er hier das Opfer vom Dienst. Ich glaube, ich habe schon mal was über dich in einer Reportage gesehen, sagt Benny zu mir. Echt heftig. Warum machst du das? Autos klauen und schrotten. Warum wohl? Weil es mir Spaß macht. Allmählich fängt der Typ an zu nerven. Aber wieso lebst du überhaupt noch? Erstklassiger Glücksbringer, murmle ich, und starre aus dem Fenster. Gespräch beendet. Weil ich die wunderbar schmalzig-romantische Komödie, die ich angefangen hatte, nicht weiterschauen kann, sie war auch in der Cloud, beobachte ich die anderen. Drei Jungs und inklusive mir drei Mädchen, alle dick gepolstert wegen der vielen Klamottengeschichten. Das hochgewachsene Mädchen, das vorhin aufgeschrien hat, hängt blass und mit geschlossenen Augen in seinem Sitz. Ich sehe ihre grünlichen Fingernägel und weiß Bescheid. Sie hat Green Giant genommen. Selbst wenn sie den Entzug längst hinter sich hat, das Zeug bleibt ewig im Körper. Wir sind bald da. Die Twin Snowbird ist schon lange im Sinkflug. Böen schütteln sie durch. Ich halte mich am Sitz fest. Mit gedrosselten Motoren, fast lautlos, gleiten wir an der Grenze zwischen Eis und teilweise zugefrorenem Meer entlang. Neugierig blicke ich durchs kleine Kabinenfenster nach unten. Das ist die Schelfeiskante, meint Martin. Hier liegt im Sommer das Versorgungsschiff an. Mir ist schlecht, stöhnt Fee. Das lange, honigfarbene Haar hängt ihr wirr ins Gesicht. Dieses verdammte Geruckel. Dattel grinst nur, doch Seven sagt galant. Nimm die! Und reicht ihr seine umgedrehte Mütze. Fee wirft sie zurück. Du spinnst wohl, durch die Maschen kommt doch alles durch. Hektisch durchwühlt sie alles nach einer richtigen Spucktüte. Reiß dich noch eine Minute zusammen, wir sind gleich da, empfiehlt ihr Martin mitleidlos. Von oben sieht unser neues Heim aus, als hätte jemand eine Schuhschachtel mit rotem Deckel halb im Schnee vergraben. Es gibt einen kurzen Ruck, als die Twin Snowbird neben der Station aufsetzt. Dann rutscht sie holpernd über den Schnee und kommt zum Stehen. Der Pilot entriegelt die Tür und ein eisiger Hauch fegt zu uns ins Innere. Es fühlt sich an, als würde man das Gesicht in die Tiefkühltruhe stecken. Alle anderen springen auf und kramen nach ihren Sachen. Nur ich bleibe sitzen und frage mich entmutigt, wie man ein besserer Mensch werden soll, wenn man steinhart gefroren ist. Aber irgendwie muss es gehen. Letzte Chance. Dies hier ist meine letzte Chance. Der Jugendrichter hat es sehr deutlich gemacht. Okay, Leute, los geht's, sagt Martin und blickt mich an. Das gilt auch für dich, Crash. Keine Sorge, du stirbst nicht, das sind höchstens minus 10 Grad. Wenn ich sterbe, hast du jedenfalls ein Problem, sage ich. Dann suche ich meine Sachen zusammen und steige aus. Meine Stiefel knirschen auf dem Schnee und meine Atemwolke vernebelt mir für einen Moment lang die Sicht. Wie unglaublich sauber die Luft riecht, so klar und kalt. Ganz langsam drehe ich mich um die eigene Achse, blicke mich um. Ich stehe auf einer völlig flachen, weißen Ebene, die sich in allen Richtungen bis zum Horizont erstreckt. Ein gewaltiges Nichts, über dem sich der blassblaue Himmel wölbt. Meine Augen versuchen, sich an irgendwas festzuhalten, finden schließlich einen dunklen Punkt, der rasch näher kommt. Sieht nach einem Schneemobil mit Anhänger aus. Das Motorengeräusch lässt meinen Puls schneller schlagen. Hey, wo sind eigentlich die Pinguine? Fragt Fee niemand Besonderes. Sie, Seven, Dattel und Benny versuchen gerade, eine Schneeballschlacht in Gang zu bringen. Doch das Zeug pappt nicht. Die Bälle zerfallen sofort wieder. Mann, selbst in der Türkei haben wir besseren Schnee, lästert Dattel. Na, auch schon wach? Quatscht er das Mädchen mit den grünlichen Fingernägeln an, das reglos dasteht und klopft ihm an die Schläfe. Hallo, hallo, jemand zu Hause? Dann geht alles so schnell, dass ich es beinahe verpasse. Mit einem Tritt gegen die Brust schickt das Mädchen Dattel zu Boden. Anschließend macht es sich daran, ihm eine Ladung Schnee ins Gesicht zu drücken. Und zwar fest. Ich mach dich kalt, versucht Dattel zu brüllen. Aber es ist offensichtlich, dass es gerade andersherum läuft. Die anderen grinsen. Benny kriegt sich gar nicht mehr ein vor Lachen. Denn Dattel zappelt in Kaias Griff wie ein Käfer, der auf den Rücken gefallen ist. Martin findet das alles weniger komisch. Er packt Kaya an der Jacke und zerrt sie weg. Stopp! Kaya, wir hatten besprochen, dass man auch ohne Gewalt reagieren kann, wenn man provoziert wird. Das Mädchen lässt Dattel los und zuckt die Schultern. Ich wette, sie ist zufrieden. Schon 5 Minuten nach unserer Ankunft hat sie deutlich gemacht, dass es keine gute Idee ist, sich mit ihr anzulegen. Ziel erreicht. Und du, Sinan, was hättest du besser machen können in dieser Situation? Sie zuerst umbringen, bevor sie mich umbringt! Martin seufzt. Zweiter Versuch. Ach, halt doch die Fresse, Martin. Dattel wirft unserem Betreuer und Kaya finstere Blicke zu, während er sich Schnee aus den Augen wischt. Das war's mit deiner Netzzeit heute, verkündet Martin. Dann mustert er eine der Proviantkisten, packt eine davon und setzt sie nach ein paar Schritten wieder ab. Anscheinend sauschwer. Dattel feixt. Brauchst du Hilfe, Alter? Inzwischen hat das Schneemobil, ein Skidoo, uns erreicht. Und eine vermummte Gestalt steigt ab. Das muss unsere zweite Betreuerin sein. Aber ich erkenne von ihr nur zwei schwarze Augen. Sie trägt nicht nur einen unförmigen roten Polar-Overall und eine schwarze Sturmmaske, sondern auch noch ein Exoskelett. Es sieht nicht aus wie eins dieser unauffälligen japanischen Modelle, durch die Behinderte wieder gehen können, sondern eher wie ein Teil aus Militärbeständen, schwer und klobig. Martin beginnt. Hallo Sarah, alles, das klar gefriert ihm im Hals. Als die Gestalt mit einem kurzen Nicken an ihr vorbeistapft, haarscharf mit den Metallfüßen an seinen Zehen vorbei. Zur Frachtluke der Twin Snowbird hinüber. Dort hebt sie mit ihren verstärkten Armen eine Vorratskiste auf, die deutlich größer ist als sie selbst, und trägt sie zum Anhänger des Schneemobils. Seven deutet beeindruckt auf das Exoskelett. Dürfen wir das mal ausprobieren? Martin atmet einmal tief durch. Das hängt ganz von euch ab und davon, wie ihr eure Chancen hier nutzt, gibt er zurück. Uah. Er sieht zwar tougher aus als die anderen Betreuer, aber seine Sprüche sind genau die gleichen. Wir anderen helfen nun auch beim Ausladen. Dann dürfen wir zu Fuß zu unserer Unterkunft, einer ehemaligen Antarktis-Forschungsstation, gehen. Sie hat schon bessere Zeiten gesehen, das ist klar. Auf der Schmalseite der Schuhschachtel sind noch verblasste blaue Buchstaben zu erkennen. Sie ragen kaum über den Schnee hinaus. Neumeier-Station. Im Internet stand, dass es hier vor ein paar Jahren mal gebrannt hat. Danach war die Station fast ein Totalschaden, aber eben nur fast. Nicht mehr brauchbar für die Forschung, aber noch zu gut zum Abreißen. Irgendjemand kam auf die Idee, sie zu verpachten, bis sie völlig kaputt ist. Schließlich sind Privatgeschäfte nun erlaubt in der Antarktis, seit sie kein Schutzgebiet mehr ist. Warum steckt sie halb im Schnee? Fragt Benny. Seine nutzlose Datenbrille hat er eingesteckt. Müssen wir die ausgraben? Martin schüttelt den Kopf und mustert die Station mit zusammengekniffenen Augen. Er sieht nicht wirklich begeistert aus von ihrem Zustand. Hier fällt mehr Schnee, als wegtaut. Außerdem die Stürme, Schnee an jedem Hindernis an. Jedes normale Gebäude, das man hier hinstellt, wird schneller bedeckt, als man es wieder ausgraben kann. Dann müsste dieser Scheißkasten noch längst weg sein, wendet Dattel ein und spuckt lässig auf den Boden, knapp an Martins Füßen vorbei. Ganz zufällig, versteht sich. Eigentlich schon, sagt Martin, ohne die Spucke zu beachten. Aber Neumeier 3 hatte früher Stelzenbeine, sodass Schneestürme darunter hinweggefegt sind. Tja, durch den Brand ist alles kaputt gegangen. Es war billiger, eine neue Station zu bauen, als diese hier zu reparieren. Also leben hier irgendwo, ein paar Kilometer weiter, eine Menge deutscher Forscher in Neumeier 4. Aber die werden wir garantiert nicht zu Gesicht bekommen. Wahrscheinlich hätten sie Angst vor uns. Schließlich sind wir ein Risiko für die Gesellschaft. Außer Kontrolle, unbelehrbar. Steht alles irgendwo in meiner Akte und garantiert auch in denen der anderen. Ohne weitere Diskussionen folgen wir Martin, der eine roh zusammengebaute Metalltreppe an der Seite von Neumeier 3 hochklettert. Wir müssen durchs Dach einsteigen, weil der ursprüngliche Eingang tief unter dem Schnee verschwunden ist. Eine aus Metall geschweißte Treppe führt hoch aufs Dach, wo sich ein schlichtes, rotes Häuschen erhebt. Das war mal die Ballonfüllhalle, erklärt Martin. Durch die können wir rein. Er fährt ein metallenes Rolltor hoch und wir können inklusive Gepäck in die Halle. Dort schaue ich mich ratlos um. Hier scheint es nicht weiterzugehen. Und was jetzt? Sind wir drin? Martin drückt auf einen Knopf und aus dem Boden fährt langsam eine Falltür hoch. Fast! Eine Falltür? Ist das ein Kerker oder was? Wir klettern hinunter und schleifen unsere Sachen durch den nicht besonders sauberen, schlecht beleuchteten Mittelgang des oberen zweiten Stockwerks. Station, ruft Benny hoffnungsvoll. Aber dieser alte Kasten hat natürlich keine Spracherkennung. Es ist ungewohnt, dass die Station nicht merkt, dass wir da sind, sich nach uns richtet. Sogar das Licht müssen wir selbst anschalten. Erst will ich die anderen ins Treppenhaus folgen, Doch als ich höre, dass die Twin Snowbird Vollgas gibt, gehe ich schnell zu einem der Fenster. Schon hebt sie ab. Wie befreit schwingt sie sich in den gläsernen Himmel. Ihre beiden Propeller glitzern in der Sonne. Mir wird mulmig zumute bei diesem Anblick. Jetzt gibt es keinen Weg zurück mehr für uns. 3 Monate lang. Ja, die Gruppe rauft sich dann relativ schnell zusammen. Das Problem ist nur, sie denken, sie sind alleine auf der Station, aber das stimmt gar nicht. Anscheinend, es gibt Anzeichen, dass noch jemand dort wohnt, sich aber vor ihnen verborgen hält und dass dieser jemand ihnen außerdem noch feindselig gesinnt ist. Und also ich kann euch schon mal verraten, es wird noch sehr dramatisch und die Sache läuft noch natürlich komplett aus dem Ruder, das ist ja eigentlich logisch. Jetzt erzähle ich euch noch ein bisschen darüber, was es bedeutet, so ein Buch zu schreiben, was an seinem so seltsamen Ort spielt. Wie ich euch ja schon angedeutet habe, Moment, muss man da ein bisschen was recherchieren. Und als erstes bin ich mit einem Hubschrauber nochmal durch die Gegend geflogen, weil ein Hubschrauber eine recht große Rolle in dem Roman spielt. Das war schon mal ein lustiger Auftakt, aber ich dachte mir so, ich fahre eigentlich immer an die Orte, wo meine Romane spielen. Das müsste ich diesmal auch machen. Aber Antarktis, kommt man da überhaupt hin? Wie geht das? Wie teuer ist das? Aber ich kann euch schon mal verraten, ich habe es getan. Und auf einem 89 Meter langen Schiff, sehr unbequem. Aber und die Reise war der Hammer. Also wir sind um Kap Horn rumgefahren und die Wellen waren 6 Meter hoch. Das ist ungefähr hier bis da ganz oben. Und es ging mir richtig, richtig schlecht. Also ich habe 2 Tage lang nur in der Koje verbracht auf dem Hinweg. Mir war kotzübel. In der Kabine ist auch alles kaputt gegangen. Stühle umgefallen, Teetassen zerschmettert, auf dem Boden überall Splitter. Also es waren schon recht große Wellen. Aber als ich dann endlich da war, da war es dann richtig fein. Das ist Hochsommer, ja, das müsst ihr euch vorstellen, das ist Hochsommer. Und im Winter ist die Antarktis komplett unzugänglich, weil es da wirklich richtig schweinekalt wird. Wer von euch mag mal raten, wie kalt es dort wird? Du magst bestimmt mal raten, stimmt's? Ja, komm. Wer mag raten? Ja, du magst raten. Minus 60 hatten wir hier, ja? Ganz laut. Minus 70, mehr sind mehr. Ja, ein bisschen mehr. Es gibt einen neuen Kälterekord vor ein paar Jahren, ja? 120, okay, etwas weniger, aber du bist schon nah dran, leider. Also, es ist heftig. Okay, ich verrate es euch, minus 93,5. Und bei den Temperaturen kannst du nicht mehr rausgehen, weil wenn du Kontaktlinsen hast, frieren die an deinen Augen fest. Wenn du den Mund aufmachst, dann machen deine Zähne einfach klirr, ja? Und Dieseltreibstoff ist da wie Gelee. Man kann den mit dem Messer dann schneiden, aber man kann nicht mehr rumfahren. Also, es ist dann sehr unangenehm. Deswegen war ich natürlich im Sommer da. Trotzdem war es manchmal richtig kühl, aber ich hatte mir einen super Polarparker gekauft und obwohl die Lufthansa mein Gepäck verschlammt hat, hatte ich noch genug Sachen, die habe ich mir dann neu gekauft, dann, also in Argentinien. Ja, und dann war ich natürlich ganz gespannt auf die Pinguine, die sahen nicht ganz so hübsch und sauber aus wie auf den Bildern und in den Fernsehfilmen, so in den Dokus. Also sie waren ziemlich dreckig, das sieht man jetzt nicht so hier, aber... Und man musste, damit die Pinguine jetzt keinen Ärger kriegen durch irgendwelche fremden Bakterien, musste man seine Stiefel desinfizieren, bevor man an Land geht. Man musste sämtliche Taschen mit dem Staubsauger aussaugen, damit kein fremdes Samenkorn auf diesen Kontinent kommt. Und bei der Rückkehr musste man natürlich auch wieder die Stiefel desinfizieren, damit keine Pinguinkacke an Bord kommt. Also wir waren ständig nur am Desinfizieren. Ja, dann sind wir mit dem Schlauchboot an den Strand gefahren und konnten dann richtig zwischen den Pinguinen rumlaufen, was sehr lustig war, weil die wurden früher ganz stark gejagt. Also zum Beispiel die allerersten Antarktisforscher, die hatten ja nichts zu essen, da wächst ja nichts. Die haben wirklich Pinguine gekillt und haben die vor der Hütte aufgestapelt wie Brennholz, wie wir es bei uns in Bayern mit Brennholz macht. Und dann wurden Hunderttausende von denen zu Öl verkocht. Auch nicht toll, aber inzwischen sind die ganz zahm, weil die natürlich Menschen eigentlich nicht kennen und keine Angst vor die haben. Und ich konnte mich also hinhocken, mal ein Selfie schießen und das war ein Pinguin-Küken, das auf mich zugedackelt gekommen, so, bist du meine Mama, hast du was zu essen? So, also das war ganz niedlich. Und wir haben auch eine Schneeschuhwanderung zu Pelzrobben gemacht. Die waren schon ein bisschen kritischer, also die waren jetzt nicht irgendwie, die hatten keine Angst vor uns, aber die haben natürlich ihr Revier verteidigt und die haben uns gleich gesagt, was wir da nicht machen dürfen, also wegrennen, also wenn die losstürmen auf uns, nicht wegrennen. Ja, und Pelzrobben hatten es früher auch nicht leicht, weil der Name Pelz sagt ja schon alles. Also die wurden auch zu Hunderttausenden gejagt und es waren nur noch 5000 Tiere übrig. Und seit sie geschützt sind, haben sie sich wieder auf einige Hunderttausend erholt. Also wirklich erstaunlich. Ja, dann war ich auf einer Antarktisstation, Almirante Brown. eine richtig abgewrackte Wellblechstation. Also da hätte ich ungern übernachten, überwintern wollen, weil im Winter ist es 6 Monate stockdunkel, ein Schneesturm nach dem anderen und dann die minus 93 und das so in der Wellblechbaracke, nicht lustig. Ja. Und aber was noch sehr cool war, dass wir die Wale fressen sich da alle durch im Sommer, weil es da ganz viel Krill gibt. Und wir sind in Schlauchbooten rausgefahren und die Wale hat natürlich auch überhaupt keine Angst vor uns und sind direkt neben dem Schlauchboot aufgetaucht. Also da brauchte man kein Teleobjektiv. War richtig so wie so ein Urviech, was da neben dir aus dem Wasser rauskam, wie so ein Brontosaurus. Also ein ziemlich tolles Gefühl. Und um Walfang geht es unter anderem auch in meinem Roman. Also wenn ihr meine Bücher kennt, wisst ihr, so ein bisschen Naturschutz ist eigentlich immer mit drin. Und die Lösung, die die 6 Jugendlichen für das Walfangproblem haben, ist etwas ungewöhnlich, aber das verrate ich jetzt nicht. Stattdessen erzähle ich euch noch kurz, ich konnte sogar Postkarten von dort abschicken. Es gibt ein ganz kleines Postamt in Port Lockroy in der Antarktis. Aber die haben mir gleich gesagt, ja, es kommt nicht so demnächst an, die wird erst in einem halben Jahr abgeholt, die Post. Und tatsächlich, nach einem Jahr insgesamt, kam die Postkarte bei meinem Sohn an. Und natürlich haben wir die aufgehoben, schon wegen des Poststempels, klar. Ja, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch zu schreiben. Das kann ich euch schon mal verraten. Ich mag Crash auch wahnsinnig gerne. Und ich habe in der Antarktis die ersten Seiten des Buches geschrieben. Das ging wirklich einfach, weil ich Crash' Stimme auch sofort im Ohr hatte. Ich stelle sie mir so vor. Moment. Na, wird das noch? Also so stelle ich mir Crash vor. Und ich hatte ihre Stimme, wie gesagt, sofort im Ohr. Und dann fiel es mir ziemlich leicht, den Roman zu schreiben. Und ich hoffe, dass ein paar von euch mal Lust haben, mal reinzulesen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt könnt ihr tatsächlich noch 1 Minute lang Fragen stellen, wenn ihr Lust habt. Toll, oder? Ja, okay. Hat jemand eine Frage? Okay.
Das sind jetzt aber Fantasiefiguren?
Ja, die habe ich komplett alle erfunden, aber die sind für mich natürlich sehr lebendig geworden. Wenn ich über Figuren schreibe, dann beschäftige ich mich so lange mit denen, dass die für mich eigentlich so lebendig sind wie meine besten Freunde, weil ich die auch so gut kenne einfach. Ich weiß über sie Dinge, zum Beispiel ihre Geheimnisse, alles. Ich weiß über sie Dinge, die ich über meine Freunde nicht weiß. Und deswegen sind die für mich sehr, sehr real. Also sind aber alle erfunden. Also ich habe auch eine russische Forschungsstation erfunden. Zu diesem Zwecke, Crash verliebt sich in einen der deutsch-russischen jungen Forscher. Ja, schwierig, aber die habe ich auch komplett erfunden, aber ich habe mich von einem Russen und ganz vielen Antarktisforschern beraten lassen, also je nachdem, und natürlich von einem Pädagogen und einem, der ein geschlossenes Heim für so kriminelle Jugendliche führt, den habe ich auch ausführlich interviewt. Also ich habe mich ziemlich schlau gemacht, weil ich habe solche Jugendliche ja noch nicht wirklich kennengelernt, deswegen war ich scharf darauf, mal einfach in diesem Heim vorbeizuschauen und mit ihrem Betreuer mal zu reden und einfach mal zu hören, was macht man, wenn die zum Beispiel austicken, wenn die so ein Flashback haben oder sowas. Ja, hat noch jemand eine Frage? Letzte Chance, ja, ganz laut. Komm mal vor, dann verstehe ich, kannst du ins Mikro sprechen, okay?
Diese Droge oder was das war, was die eine genommen hat, gibt es wirklich?
Green Giant? Nee, das habe ich erfunden, aber es gibt ja ständig neue Drogen, von daher ist es leider einfach wahrscheinlich. Wenn ich einen Roman schreibe, der in der Zukunft spielt, muss ich mir halt ganz viele Details für diese Zukunft ausdenken. Praktischerweise habe ich schon ein paar Romane geschrieben, die in der Zukunft spielen. Jahr 2030 ist meine zweite Heimat fast schon. Und ja, ein paar Drogen und neue Gimmicks und neue Fernsehsendungen, was und alles, was passiert, habe ich mir einfach mal ausgedacht. Genau. Ja, dann vielen Dank. Ich musste das Feld räumen für die nächste Autorin. Also, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Macht's gut. Ciao.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.